Sie hören den Kurier.
Vom Gipfel bis in die Großstadt. Das A1 Giganetz ist immer für alle da. Mit bestem 5G-Empfang. Und jetzt gibt's nicht nur die 49,90 € Aktivierung geschenkt, sondern Top 5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Zum Beispiel das Samsung Galaxy S21 FE 5G ab 0 Euro. Jetzt du im A1 Giganetz.
Die Energiekrise, nicht zuletzt ausgelöst durch den Ukraine-Krieg, hat viele Österreicher geschockt. Die Gasrechnungen und die Stromrechnungen sind für viele massiv höher geworden. Vor allem aber an den Tankstellen muss man tief in die Tasche greifen. Für viele Pendler und vor allem aber auch für Menschen mit wenig Einkommen ist das Auto kaum noch leistbar. Aber weiter wichtig. Gleichzeitig müssen wir auch unsere Klimaziele erreichen. Wie also kommen wir aus der Misere raus? Wie lange können wir noch mit unseren Dieselfahrzeugen und Benzinern weiterfahren? Und ist der Umstieg auf ein Elektroauto wirklich so einfach? Fragen, die ich heute mit Barbara Thaler besprechen werde. Sie ist EU-Abgeordnete der ÖVP und stellvertretende Verkehrssprecherin der EVP im Transportausschuss des EU-Parlaments. Sie weiß also genau, was in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Bis 2040 wollen wir in Österreich Klimaneutralität erreichen. Ein ehrgeiziges Ziel. Das ist neben Innovationen in der Industrie und beim Wohnen nur durch einen radikalen Wandel im Verkehrssektor möglich. Eine große Rolle sollen dabei Elektroautos spielen. Doch noch ist deren Anzahl überschaubar. Zwar hat sich die Anzahl von E-Autos in Österreich seit 2020 verdoppelt, dennoch sind heute nur knapp 80.000 E-Autos auf den Straßen unterwegs. Demgegenüber stehen rund 7 Millionen Benzin- und Dieselbetriebene Fahrzeuge. Sie sind für etwa 28% der Treibhausgasemissionen verantwortlich, also fast ein Drittel kommt durch den Verkehr zustande. Dieser Wert hat das Umweltbundesamt im Jahr 2020 errechnet und der hat sich heute wohl weiter nach oben bewegt. Denn die Pandemie hat das Klima nur kurz durchschnaufen lassen. Geht es nach der Bundesregierung und der zuständigen Klimaministerin Leonore Gewessler von den Grünen, soll der Umstieg auf die Elektromobilität der große Gamechanger sein. Aber noch ist da viel Skepsis. Elektroautos sind in der Anschaffung teuer, nicht jeder hat einen Stromstecker ums Eck und in der Erzeugung der Elektroautos, insbesondere der Batterie, ist auch nicht immer alles eitel Wonne. Stichwort Abbau von seltenen Metallen wie Lithium. Wenn man sich allerdings die Öko-Gesamtbilanz von Elektroautos ansieht und den gesamten Weg von der Herstellung über das Tanken bis zur Entsorgung, sieht man einen deutlichen Klimavorteil für Elektrofahrzeuge. Vor allem, wenn der Strom für den Fahrbetrieb zu 100% aus erneuerbaren Energien kommt. In dem Fall verursachen Elektroautos bis zu ihrem Lebensende um 79% weniger Treibhausgasemissionen als Autos mit Verbrennungsmotor. Das zeigt eine Analyse des Klima- und Energiefonds. Sollen wir also schon bald auf ein Elektroauto umsteigen? Oder umgekehrt gefragt, wie lange können wir noch mit unserem Diesel-Pkw weiterfahren? Dazu begrüße ich jetzt die EU-Abgeordnete Barbara Thaler. Sie ist stellvertretende Verkehrssprecherin der EVP im EU-Transportausschuss. Frau Thaler, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen.
Hallo und danke auch von meiner Seite für die Einladung.
Frau Thaler, sehr viel wird jetzt geredet derzeit über die Elektromobilität und auch über die Elektroautos. Vielleicht könnten Sie uns ganz kurz skizzieren, was uns da in der Zukunft erwarten wird.
Ja, die Frage der klimafreundlichen Mobilität ist in der Tat eine der größten Baustellen, die wir aktuell in der Verkehrspolitik haben. Die gute Sache ist, dass das Was geklärt ist. Also im Ziel sind wir uns einig. Die Europäische Union hat sich zum Green Deal und zur Klimaneutralität bekannt. Und worüber jetzt diskutiert und gesprochen und verhandelt wird, ist die Frage, wie wir denn unsere Klimaziele erreichen, also wie wir den Weg zur Klimaneutralität gestalten. Und dieses Wie muss auch für den Verkehrssektor beantwortet werden, weil natürlich auch der Verkehrssektor einen großen Beitrag zur CO2-Reduktion beitragen muss.
Derzeit ist es ja so, dass Elektroautos zwar schon in den Zahlen ein wenig steigen, aber der große Anteil an der Mobilität sind immer noch Benzin- und dieselgetriebene Autos. Aber ganz einfach gefragt, wie lange werden wir dann noch mit einem Diesel-Pkw unterwegs sein können?
Also die Frage nach der Zukunft der Mobilität ist, glaube ich, vielschichtig zu beantworten. Die Elektromobilität wird ein großer Teil davon sein, das ist unbesprochen. Sie wird, glaube ich, eine Mischung sein aus all den Angeboten, die es geben wird. Und zwar in der Reihenfolge, wie die Bevölkerung sie auch gerne annehmen möchte. Das ist meiner Meinung nach ein wichtiger Punkt. Da kommt auch die Frage dazu, welche Rolle die Politik in Bezug auf die Zukunft der Mobilität hat. Mhm. Ich glaube, es ist nicht richtig, wenn die Politik das Fliegen verbietet oder das Autofahren verbietet, sondern die Politik muss die Rahmenbedingungen schaffen, damit wir CO2-arm oder CO2-frei fliegen und Auto fahren können. Und da ist für mich ganz wichtig, dass echte Nachhaltigkeit nur im Zusammenspiel mit der Wettbewerbsfähigkeit Europas stattfinden kann und natürlich auch mit Leistbarkeit von Mobilität. Also wir werden natürlich viele Elektroautos auf unseren Straßen haben. Man sieht, dass es jetzt schon langsam losgeht. Wir sind nicht da, wo wir hinwollen. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir den Menschen für die persönliche, individuelle Mobilität mehr Möglichkeit geben, wie nur das Elektroauto.
Das heißt, ein Verbot von Dieselfahrzeugen steht nicht zur Debatte.
Die Kommission hat ein Verbot des Verbrennermotors vorgeschlagen, auch wenn sie es in ihren Überschriften nicht so nennt. Mhm. Ich finde, das wäre ein falscher Weg. Die Politik soll das Ziel machen, dass jetzt ganz konkret Autofahren CO2-arm und später CO2-frei passieren kann. Aber eine bestimmte Technologie zu verbieten, ist für mich der falsche Weg.
Mhm. Aber jetzt gefragt dann, der einfache Österreicher fragt sich ja auch, soll ich mir jetzt noch ein Dieselauto zum Beispiel kaufen?
Also ich glaube, wir werden den Umstieg für die breite Masse der Bevölkerung im Autobereich nicht so schnell schaffen, wie wir es gerne wollen würden. Ja, wir können den Schalter da nicht von heute auf morgen umlegen. Wenn Sie mich das Ganze in 10 Jahren fragen, würde ich die Frage mit Nein beantworten. Mhm. Für den Moment ist es so, dass die Politik auch der Forschung und der Entwicklung und auch der Industrie die Möglichkeit geben muss, so viel wie möglich zu forschen und neue Produkte auf den Markt zu bringen. Und das heißt, dass wir vielleicht in 10, 15 Jahren mit unseren bestehenden Verbrennungsmotoren weiterfahren, aber nicht mit fossilem Diesel.
Das würde ich dann gerne später noch ein bisschen besprechen, die sogenannten E-Fuels. Eine Hürde bei Elektroautos, wenn wir jetzt bei den Elektroautos noch ein wenig bleiben, ist ja immer die Reichweite. Also wenn immer man mit Menschen spricht, sagen alle, ja, Elektroauto schön und gut, vielleicht für in der Stadt fahren, aber sobald man ein bisschen weiter muss oder vielleicht sogar in den Urlaub fahren will, scheitert es an der Reichweite. Sehen Sie das bald gelöst, dass die Reichweiten hier steigen könnten und auch der Ladevorgang schneller gehen könnte?
Also wenn man von heute 10, 15 Jahre in die Vergangenheit schaut, dann sieht man, wie schnell technologischer Fortschritt gehen kann. Also bin ich absolut davon überzeugt, dass das Thema Ladevorgang oder auch Reichweite in 10 Jahren viel besser sein wird wie heute. Wir können heute nicht wissen, welche Technologien oder welche Fortschritte wir bei bestehenden Technologien machen. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich glaube, dass wir so technologieoffen wie möglich damit umgehen müssen. Heute, und das, da haben Sie absolut recht, es ist auch erwiesen, dass die Menschen eine gewisse Art von Reichweitenangst haben, wenn es darum geht, die Entscheidung zu treffen, kaufe ich ein Elektroauto oder nicht. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, nicht jeder hat die Voraussetzungen, um sich ein Elektroauto zu kaufen. Ja, also weder vom Preis her noch von der Lademöglichkeit. Da muss jetzt in den nächsten Jahren ziemlich viel gleichzeitig passieren, auch im Infrastrukturausbau. Und auch da ist die Politik gefragt, schnell Fortschritte zu machen.
Darauf wollte ich Sie gerade ansprechen. Es ist ja ein leichtes, wenn man ein Einfamilienhaus hat mit einer Garage, wo man sich dort dann die Steckdose sozusagen einbauen kann, wo man auch schneller laden kann. Wie schaut denn das in einer dicht bebauten Stadt wie Wien, Graz oder Linz dann aus? Wenn ich da in Mehrparteienhäusern bin und die Autos auf der Straße stehen, wird es dann so etwas brauchen wie in jeder Gasse eigentlich solche Ladeterminals?
In einem Idealfall ja, aber das wird nicht in jeder Gasse möglich sein. Und das ist auch die große Herausforderung, wo die Politik auch Antworten geben muss. Von der großen europäischen Ebene bis hinunter auf die regionale Ebene oder zum Beispiel auch unseren Städten in der Europäischen Union. Mhm. Da wird natürlich auch das Thema öffentlicher Verkehr eine sehr große Rolle spielen. Aber auch wenn ich die Straßenbahn nütze oder eine Eisenbahn oder den Zug, auch das ist ja elektrisch. Also es gibt bei der Verkehrspolitik und auch bei der Frage, wie dekarbonisieren wir unseren Verkehr, gibt es nicht die eine Lösung, die für alles passt. Es braucht für die verschiedenen Gegebenheiten unterschiedliche Angebote.
Wie schnell wird denn dennoch die Infrastruktur da ausgebaut sein? Ist das schon bis 2030? Also das wären jetzt 8 Jahre, Sie haben ja jetzt von 10 Jahren gesprochen, aber vielleicht um ein rundes Datum zu haben. 2030, glauben Sie, dass wir 2030 die Infrastruktur haben, die es braucht, um wirklich sehr viele Österreicher dazu bewegen zu können, auf das Elektroauto umzusteigen?
Wir verhandeln im Europaparlament gerade eine Richtlinie, die nennt sich Alternative Fuels Infrastructure Directive, also wo es eben genau darum geht, wie schnell bauen die Mitgliedstaaten die Hochleistungsnetze, die wir haben, aus mit alternativer Ladeinfrastruktur. Und da sind auch die Städte gefragt. Die Verhandlungen laufen noch, die sind noch nicht fertig. Deshalb kannst du jetzt leider noch keine abschließende Antwort geben. Aber auch da hat die Kommission vorgeschlagen, in Zwischenzielschritten bis 2030, bis 2035, bis 2040 die unterschiedlichen Ladeinfrastrukturen herzustellen. Und sobald das Gesetz fertig ist, gibt es auch Planbarkeit für die Mitgliedstaaten, wo ist welche Ladesäule oder welche Infrastruktur zu bauen. Und damit hat dann auch die Wirtschaft, die Industrie Planungssicherheit, um auch selber in die Infrastruktur zu investieren.
Sie haben schon ein wenig angesprochen bei den Straßenbahnen. Der Strombedarf wird dadurch natürlich massiv steigen. Wo soll denn all der Strom herkommen?
Eine sehr gute Frage. Ja, das ist in der Tat neben der Infrastruktur selbst, also neben der Hardware, eine der größten Herausforderungen. Natürlich ist der Ausgangspunkt grüne Energie. Und wir in Österreich haben Gott sei Dank sehr viel Wasserkraft, wo wir wirklich sehr viel grüne Energie produzieren. Und genau solche grüne Energie Energieformen müssen weiter ausgebaut werden. Auch da kann man nicht eine Lösung über ganz Europa drüber stülpen. Da sind die Mitgliedstaaten auch gefragt, mit Windenergie, mit Sonnenenergie für viel grüne Energie zu sorgen.
Ist Atomkraft für Sie eine grüne Energie?
Nein, Atomkraft ist für mich alles andere als nachhaltig und für mich persönlich damit auch kein Weg, um unter Anführungszeichen grüne Energie zu produzieren.
Viele Menschen merken jetzt, dass sich die Strompreise massiv erhöht haben aufgrund des Ukraine-Konflikts. Ist es so, dass dann, wenn jetzt sehr viel auf Elektromobilität umgestiegen wird, auch die Strompreise insgesamt eher in die Höhe gehen könnten, dass auch der normale Strom für die Haushalte auch teurer wird?
Also wir sehen das jetzt schon in ganz Europa. Vor einigen Monaten haben mir Kolleginnen und Kollegen aus Spanien, aber auch aus Rumänien schon erzählt, dass bei ihnen zu Hause die Stromrechnung um 300, teilweise sogar 400% gestiegen ist. Das war auch vor dem Krieg in der Ukraine schon so. Der Strompreis ist eine sehr komplizierte Geschichte. Es ist im Prinzip ein börsengetriebener Preis, wo viele verschiedene Einflussfaktoren zustande kommen. Wichtig in dem Punkt ist, denke ich, auch Energieeffizienz. Das ist für ganz Europa wichtig, natürlich auch für Österreich, dass wir unsere Gebäude so verbessern, dass wir weniger Energie brauchen und damit auch alleine schon sehr viel Energie sparen.
Sie haben es vorher auch schon mal angesprochen, da will ich jetzt gerne dazu kommen, und zwar die E-Fuels, beziehungsweise da der Bereich Biosprit, das heißt aus Biomasse zum Beispiel auch einen Biodiesel sozusagen herzustellen. Aber ist es intelligent, wirklich mit Essen zu fahren, grob gesagt?
Also es gab vor 10, 12 Jahren gab es eine sehr große, laute öffentliche Debatte, Tank versus Teller. Und ich spüre, dass die langsam wieder aufflammt. Und dem möchte ich aber sofort entgegenhalten, dass niemand im Europaparlament, also wir verhandeln ja jetzt gerade auch die erneuerbare Energienrichtlinie, dass niemand Tank versus Teller ausspielen möchte. Es gibt in der bestehenden Richtlinie für die erneuerbaren Energien schon sehr gute Kriterien, wann, unter welchen Umständen, welche Pflanze dafür verwendet werden darf, um daraus Biotreibstoff zu machen. Und wenn wir diese Regeln einhalten, dann kann man durchaus guten Biokraftstoff produzieren. Und zwar in Europa mit europäischen Jobs, mit den grünen Jobs, die wir alle in Europa brauchen und haben wollen. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe auch für die Politik. Kraftstoffe, die wir selber in Europa produzieren können, machen uns unabhängiger. Aber selbstverständlich nur unter den wirklich guten sogenannten Nachhaltigkeitskriterien, dass wir eben nicht irgendwann entscheiden müssen, produzieren wir Essen oder produzieren wir Pflanzen für unsere Tanks. Es gibt viele Pflanzeneinsatz noch. Es gibt viele Pflanzen, die verwendet man für den sogenannten Dual Use. Also ein Teil der Pflanze wird für Lebensmittel verwendet und der andere Teil für Treibstoffe. Das, glaube ich, wäre auch ein Weg, um Biokraftstoffe in Europa produzieren zu können.
Ist wahrscheinlich eher nicht was für die breite Masse, sondern könnte man zum Beispiel direkt in der Agrarwirtschaft einsetzen. Eine Frage ist nämlich auch hier noch, was wird denn so ein Biotreibstoff dann kosten? Ist das auch 1,50 Euro pro Liter, wie wir das lange Jahre jetzt von Diesel und von Benzin gewohnt waren? Oder ist sozusagen sind hier die Kosten höher?
Also auch hier gilt, je mehr Nachfrage und je mehr Angebote es gibt, desto mehr müssen die Firmen, die diese Treibstoffe produzieren, miteinander konkurrieren. Und immer wenn irgendwo Wettbewerb herrscht, gibt's bessere Produkte und günstigere Produkte. Also wenn man es europäisch sieht, dann denke ich, dass ein Biokraftstoffsegment durchaus gut und auch nachhaltig und zu leistbaren Preisen produziert werden kann.
Ein großes Thema ist natürlich auch noch der Wasserstoff. Welche Möglichkeiten wird es denn da für den Verkehr geben? Kann man hier wirklich auch für den Individualverkehr auf Wasserstoff setzen oder ist das im Vergleich zu der E-Mobilität, also durch batteriebetriebene Fahrzeuge, doch ein sehr hoher technologischer Aufwand noch?
Also so wie die Lage im Moment ist, bin ich der Meinung, dass Wasserstoff im Verkehr, vor allem für den Schwerverkehr, also für den Güterverkehr eingesetzt werden wird und auch für die Langstrecke. Das, glaube ich, hat der Markt in den letzten Jahren schon gezeigt, dass Wasserstoffautos für die persönliche, individuelle Mobilität sich nicht durchsetzen konnte. Aber vielleicht wird es in 10 Jahren, wenn wirklich viele LKWs auf der Langstrecke mit Wasserstoff unterwegs sind, vielleicht entsteht dadurch auch ein leistbarer Markt für BKWs. Im Moment sehe ich das aber nicht. Also das wird eher nur für den Schwerverkehr kommen.
Ich würde zum Abschluss gerne noch auch zur Bahn kommen, zum Bahnnetz. Und da ist schon auffällig, dass die EU im Vergleich jetzt zu anderen Ländern es nie geschafft hat, ein einheitliches großes Bahnnetz zu erstellen. Wenn man sich anschaut, dass Flüge innereuropäisch eigentlich noch immer die Norm sind und eigentlich die Zugfahrten zum Beispiel von Wien nach Brüssel eher sozusagen mit dem Nachtzug zu bewältigen sind, ist das ja schon ein großes Versäumnis. Und ich habe nochmal angeschaut, eine Zugfahrt von Paris nach Marseille mit dem TGV dauert 3 Stunden für 660 Kilometer. Von Wien nach Berlin, jetzt eine ähnlich lange Strecke, muss man im Nachtzug 10 Stunden einplanen. Warum haben wir eigentlich in Europa nicht ein Hochleistungszugnetz aufgebaut und können wir diesen Rückstand noch aufholen?
Ja, mir persönlich fehlt im europäischen Eisenbahnraum ganz viel von dem Wort Europa. Ja, also wir haben nach wie vor sehr viele nationale Regelungen und nicht harmonisierte Regelungen, die den Eisenbahnverkehr in Europa unattraktiv machen, vor allem für den Güterverkehr. Ja. Im Personenverkehr ist es ein bisschen besser, aber der Güterverkehr ist per se grenzüberschreitender als der Personenverkehr. Und wegen diesen vielen nationalen Hürden und Regeln ist es zum Beispiel so, dass die Züge an den Mitgliedstaatengrenzen oft lange warten müssen, bis sie weiterfahren dürfen, weil ein zweiter Lokführer aufsteigen muss, weil der Lokführer nicht die richtige Sprache spricht und viele weitere Beispiele gibt es da. Und wenn man diese Hürden lösen würde, auflösen würde, harmonisieren würde, dann wäre die Schiene definitiv attraktiver im Vergleich zur Straße. Und das ist das Ziel, wo wir als Europäische Union gemeinsam hinarbeiten müssen. Mehr Europa auf der Eisenbahn.
Sie sagen müssen, das ist sozusagen eine Forderung. Aber wie konkret ist denn da, dass man hier wirklich die Hürden abbaut? Weil die sind ja offensichtlich relativ groß.
Die Europäische Kommission treibt sehr stark in diese Richtung. Ich finde das auch richtig. Ich habe selber im Europaparlament ein sogenanntes Pilotprojekt eingebracht, das auch genehmigt worden ist. Das prüft, was die Schiene im Leistenzustande wäre, wenn ein Güterzug von München nach Verona ohne Stopp durchfahren könnte. Das Pilotprojekt wurde jetzt ausgeschrieben und wird dann durchgeführt im Echtbetrieb. Und in wenigen Monaten gibt es dann die ersten Zahlen, wie attraktiver die Schiene im Vergleich zur Straße wäre. Und so solche Beispiele brauchen wir. Und natürlich gibt es auch Gesetzgebung, die in diese Richtung arbeiten muss. Wir verhandeln jetzt gerade an der Überarbeitung der sogenannten TenV-Richtlinie. Das heißt, es gibt Infrastrukturstandards, operative Standards für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die genau beschreiben, wie die Züge grenzüberschreitend fahren müssen. Und das wird Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres, wird diese Überarbeitung fertig sein.
Aber was schätzen Sie, wie viel Prozent des Warenverkehrs könnten von der Straße auf die Schiene verlegt werden, wenn jetzt all diese Voraussetzungen in den nächsten Jahren geschaffen werden? Ist das wirklich ein großer Prozentsatz?
Wenn wir vor allem zusätzlich noch die Digitalisierung der Schiene in Angriff nehmen, was auch in den angesprochenen Gesetzen der Fall ist, Stichwort europäisches Zugleitsystem, ERTMS, wenn wir die europäischen Hauptverkehrsadern auf der Schiene mit ERTMS ausstatten, dann könnte die Schiene 30% an Kapazität mehr aufnehmen, wie es jetzt der Fall ist. Das ist jetzt nicht 100%, aber ich glaube, man muss mit diesem Schritt anfangen und es wäre eine spürbare Verlagerung.
Sie haben auch schon angesprochen, das betrifft also bestehende Bahnstrecken, aber bräuchte es auch neue Bahnstrecken? Ich habe eben dieses TGV-Beispiel auch gebracht, auch für den Personenverkehr, um hier zum Beispiel das Flugzeug unattraktiv zu machen, wenn hier ein Hochleistungsnetz entstehen würde. Gibt es dazu Pläne innerhalb der EU oder innerhalb einiger Mitgliedstaaten?
Das europäische Verkehrssystem ist, vor allem auf der Schiene, ist in verschiedene Varianten eingeteilt. Es gibt einmal das Kernnetz, das sind die Hauptkorridore, die Hauptverkehrsverbindungen, dann gibt es das erweiterte Kernnetz und dann gibt es das Gesamtnetz. Mhm. Das Gesamtnetz sind dann quasi alle Schienen, auch kleine Nebenbahnen. Und da sagt die Kommission, wir müssen Schritt für Schritt vorgehen. Wir müssen zuerst das Hauptnetz gut ausbauen. Da gibt es nur einige fehlende Teilstücke. Und dann bauen wir das erweiterte Kernnetz fertig und so weiter und so fort. Das ist ein guter Weg, weil die meisten Güterverkehre finden natürlich auf den Hauptverkehrsadern statt. Mhm. Und wir in Österreich oder vor allem im Westen Österreichs, in Tirol, wir warten natürlich sehr hart darauf, dass vor allem Deutschland die Zulaufstrecken zum Brenner Basistunnel endlich beginnt zu bauen, weil dieser ganz ein wichtiger Lückenschluss ist, sobald der Brenner Basistunnel dann fertig ist, dass der Güterverkehr auch wirklich schnell und unkompliziert durchfahren kann.
Sie sind mir jetzt noch ein bisschen ausgewichen, deswegen nochmal die Nachfrage. Ist es realistisch, dass der Flugverkehr in Europa bald einmal auf die Schiene verlegt wird, dass man eben nicht mehr ins Flugzeug steigen muss, um von Wien nach Zürich zu kommen?
Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, es ist unmöglich, den gesamten Flugverkehr von der Luft auf die Schiene zu verlagern. Ich glaube, sowas darf man auch nicht versprechen, weil das wirklich unrealistisch ist. Aber das Beispiel, was Sie vorher angesprochen haben, dass man vor allem die kürzeren Strecken, dass man die nicht mehr im Flugzeug zurücklegt, sondern auf der Schiene, das ist ein absolut gutes Verlagerungsbeispiel. Wenn ich zum Beispiel von Innsbruck nach Wien fahre, ich fahre schon lange mit dem Zug. Es ist viel angenehmer, man verliert nicht wirklich mehr Zeit. Und es ist auch viel flexibler, weil viel öfter ein Zug fährt, wie ein Flugzeug fliegt. Also zur Kurzstrecke absolut ja. Da müssen auch alle Mitgliedstaaten daran arbeiten, die Kurzstreckenflüge ja umzulegen auf die Schiene und dann aber die Schiene so attraktiv zu machen, dass die Leute auch gerne annehmen.
Gut, da wird es in den nächsten Jahren also noch auch Herausforderungen geben. Frau Thaler, vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch von meiner Seite.
Ja, und wenn ihr jetzt noch mehr über Elektromobilität wissen wollt, kann ich euch den Faktencheck zur E-Mobilität vom Klima- und Energiefonds nur wärmstens empfehlen. Und wir schauen jetzt noch zu weiteren Meldungen. Nicht, dass es jemand geglaubt hätte, aber die Befreiung der Ukraine von einem angeblichen Nazi-Regime ist nun doch nicht der Grund für den Angriffskrieg Russlands. Der Vizekommandant des Zentralen Militärbezirks Russlands, Rustam Minikajew, hat jetzt bestätigt, dass Russland mit seiner Offensive im Osten der Ukraine die volle Kontrolle über den Donbass und einen Landkorridor zur annektierten Halbinsel Krim anstrebt. Dies soll im Rahmen einer zweiten Phase des Militäreinsatzes geschehen, zitiert die Nachrichtenagentur Interfax am Freitag den Hohen Militär. Die Ukraine jedenfalls bezeichnet die Pläne Russlands, die vollständige Kontrolle über den Donbass im Osten sowie über den Süden des Landes zu übernehmen, als Imperialismus. Sie verbergen ihn nicht mehr, erklärt das Verteidigungsministerium in Kiew auf Twitter. In Vorarlberg wird unterdessen der Druck auf Landeshauptmann Markus Wallner höher. Wallner habe für Inserate das Entgegenkommen der öffentlichen Hand in Aussicht gestellt. Das zitieren die Vorarlberger Nachrichten aus einer eidesstaatlichen Erklärung eines Wirtschaftstreibenden. Wallner selbst bestreitet die Vorwürfe und will, dass eine externe Agentur den Wirtschaftsbund durchleuchtet. Die Opposition hingegen fordert seinen Rücktritt und will auch einen Untersuchungsausschuss einsetzen. Und das Corona-Labor LifeBrain kündigt 509 Mitarbeiter. Das Labor, das die PCR-Tests im Rahmen der Initiative Alles Gurgelt auswertet, hat heute Freitag fast die Hälfte der 1210 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Kündigung angemeldet. Das hat das Unternehmen in einer Aussendung mitgeteilt. Grund dafür ist der deutliche Rückgang von Tests nach den Änderungen der Vorgaben durch den Bund und durch das Abflauen der Corona-Welle. Allerdings könnte sich das im Herbst ja schon wieder ändern. Das war's für heute von mir. Ton und Schnitt heute wieder von Dominik Hanzian. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn bitte auch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung. Vor allem aber erzählt auch euren Freunden vom Podcast und empfehlt uns bitte gerne weiter. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Nadmesnik, over and out.